The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 23. Juli.
In the worst single incident, a UN aid convoy in northern Gaza was met by what it called a massive crowd of hungry civilians, who the UN says were shot at. The Israeli military said soldiers had fired warning shots to remove an immediate threat, and it disputed the claim that 67 Palestinians had been killed.
Die Katastrophe in Gaza, sie wird von Tag zu Tag noch katastrophaler. Und die Kritik an Israel wird größer angesichts der humanitären Not. Die EU-Chefin Ursula von der Leyen nennt die Bilder aus Gaza unerträglich. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gestern vor den Vereinten Nationen von einer Horrorshow in Gaza gesprochen.
We need look no further than the horror show in Gaza, with a level of death and destruction without parallel in recent times.
Der Hunger klopfe an jede Tür, so Guterres. Die UN erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Seit Ende Mai seien im Gazastreifen mehr als 1000 Menschen getötet worden, die auf der Suche nach etwas zu essen waren. Auch der Papst meldet sich zu Wort und fordert ein Ende der Gewalt gegenüber den Zivilisten in Gaza. Dass das alles noch Teil der Mission Geiselbefreiung sein soll, wegen der die Netanjahu-Regierung das israelische Militär in Gaza hält, diese Begründung wird für viele immer unglaubwürdiger. Laut offiziellen Angaben der israelischen Regierung werden noch 50 Menschen im Gazastreifen festgehalten, die von der Hamas aus Israel entführt wurden. Davon sollen mindestens 20 noch am Leben sein, heißt es. In vielen israelischen Städten haben diese Woche tausende Menschen für eine Freilassung der Geiseln demonstriert. Jetzt sorgt ein Statement für Aufsehen, unterschrieben von rund 30 Staaten, darunter Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Polen, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich. Die Unterzeichnerstaaten fordern ein Ende des Kriegs in Gaza. Das Leiden der Zivilbevölkerung habe ein neues Ausmaß erreicht. Die Menschen im Gazastreifen würden ihrer Menschenwürde beraubt. Zitat: Wir verurteilen die unmenschliche Tötung von Zivilisten, einschließlich Kindern, die versuchen, ihre grundlegendsten Bedürfnisse nach Wasser und Nahrung zu befriedigen. Zitat Ende. Die deutsche Regierung hat nicht unterschrieben. Laut ARD heißt es in Regierungskreisen, dass das Fehlen einer Aufforderung zur Geiselfreilassung durch die Hamas der Grund dafür sei. Zudem verweist man auf das Statement des deutschen CDU-Außenministers, der habe unter anderem mit dem israelischen Amtskollegen telefoniert und Israel aufgefordert, humanitäre Hilfe zu ermöglichen, heißt es. Der SPD-Fraktion reicht das nicht. In einer Erklärung fordert die SPD die Regierung auf, dem internationalen Gaza-Appell zu folgen. Die Fraktion fordert unter anderem, Zitat, den Stopp von Waffenexporten an die israelische Regierung, die völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Kritik aus der Union am harten Israel-Einsatz in Gaza gab es auch schon längst.
Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
So der Bundeskanzler schon vor 2 Monaten. Der Krieg im Gazastreifen und die Haltung Deutschlands dazu werden weiterhin Debatten auslösen, auch innerhalb der schwarz-roten Koalition. Israels Recht, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen und seine Geiseln zu befreien, ist unbestritten. Zugleich wirft das schwere Leid der Zivilbevölkerung in Gaza humanitäre Fragen auf, die nicht ignoriert werden dürfen. Wenn Deutschland sich in aller Welt gerne für die Prinzipien der Menschlichkeit stark macht, dann kann man bei dem unsäglichen Leid der Zivilisten in Gaza nicht wegschauen. Hunger sollte niemals als Waffe gegen Unschuldige eingesetzt werden. Das hat nichts mit Politik zu tun, sondern einfach mit grundlegendster Menschlichkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Ex-Oberbefehlshaber der US Army in Europa, Ben Hodges, spricht mit mir über die aktuellen Herausforderungen bei der Aufrüstung.
Was Deutschland betrifft, würde ich den Einfluss von Präsident Trump eher gering einschätzen.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen von Coca-Cola. Wir hören von einem schusseligen Glückspilz aus Amerika und von der alltäglichen Suche von Deutschlands Autofahrern. Die Bundeswehr ist im Wandel. Mehr Geld, neue Ausrüstung, ein Mentalitätswechsel, zumindest in der politischen Rhetorik. Sogar ein Comeback der Wehrpflicht halten manche für notwendig. Doch wie steht es um Deutschlands Verteidigungsfähigkeit? Darüber spreche ich mit Generalleutnant Ben Hodges. Er war Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, diente Jahrzehnte in der US-Armee, war in Deutschland stationiert. Der Mann kennt die operative Realität des Militärs ebenso wie die politischen Zwischentöne transatlantischer Verteidigung wie kaum ein anderer Amerikaner. Er hatte schon vor der militärischen Bedrohung durch Russland gewarnt, lange bevor viele in Europa bereit waren, das ernst zu nehmen. Heute lebt er in Frankfurt am Main und beobachtet mit scharfem Blick, wie sich Europas Verteidigungsbereitschaft verändert. Mit mir spricht er über den Verlust und die Rückkehr der militärischen Einsatzbereitschaft in Deutschland und über die verteidigungspolitische Lage in Europa. Das Gespräch hören Sie jetzt. Los geht's! Good morning, General Ben Hodges.
Good morning, Chelsea.
General Hodges, Sie waren in den 80er Jahren hier in Deutschland stationiert und hatten damals zum ersten Mal Kontakt mit der Bundeswehr. Wie würden Sie die deutschen Streitkräfte gegen Ende des Kalten Krieges beschreiben?
The end of the Cold War.
So I was stationed up in Grasstadt in 1981-84.
Ich war von 1981 bis 1984 in Graustadt stationiert, im einzigen amerikanischen Brigadeverband im Norden. Wir waren umgeben von deutschen und britischen Truppen, haben auf deutschen und britischen Übungsplätzen wie Senne, Bergen-Hohne und Vogelsang trainiert. Die Bundeswehr war damals die stärkste Armee auf dem europäischen Festland. Sie hatte die beste Ausrüstung, wenn wir noch mit Panzern aus der Vietnam-Ära auskommen mussten. Ich war beeindruckt von der Größe, der Qualität und der Ausbildung der Bundeswehr. Ich war damals Leutnant und ich erinnere mich noch gut an unser Partnerbataillon, das Panzergrenadierbataillon 323 in Schwanewede. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr war immer bereichernd.
I still remember our partnership battalion was 323 Panzergrenadier in Schwanewede, and I always enjoyed doing things with the Bundeswehr.
What would Sie beobachten, die deutsche und europäische Sicherheitslage nun schon Ihre gesamte Karriere lang, zuletzt als Kommandeur der US Army Europe? Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach die Verteidigungsfähigkeit, insbesondere der Bundeswehr, seitdem entwickelt?
Especially in the Bundeswehr.
I think the main thing is the culture. Of readiness.
Das Entscheidende war der Verlust einer Kultur der Einsatzbereitschaft. Wenn diese Kultur fehlt, fehlt der Antrieb, auch am Wochenende die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge sicherzustellen, Personal auszubilden und Abläufe zu trainieren. Diese Dringlichkeit war nach dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr vorhanden. Es entstand der Eindruck, man brauche sie nicht mehr. Hinzu kam der Fokus auf Auslandseinsätze, insbesondere in Afghanistan, der eine ganz andere Art von Bereitschaft erforderte. Das galt übrigens auch für die US-Armee. Diese Faktoren führten zum Abbau der Einsatzkultur, aber ich sehe jetzt, dass Minister Pistorius und die Bundeswehrführung aktiv daran arbeiten, sie wiederherzustellen.
Pistorius and leadership of the Bundeswehr, they're working to recapture that.
So there's a shift happening in the way that we view. Es findet also gerade ein grundlegender Wandel in der sicherheitspolitischen Wahrnehmung statt. Wie viel davon ist der aktuellen Zeit geschuldet, also dem Ende des Kalten Krieges, dem Krieg in der Ukraine, und wie viel ist auf Donald Trump zurückzuführen?
To Donald Trump in the United States.
Well, when it comes to Germany, I would really not attribute much of this to the influence of President Trump.
Was Deutschland betrifft, würde ich den Einfluss von Präsident Trump eher gering einschätzen. Nach meiner Erfahrung, sowohl während meiner Zeit in der Armee als auch jetzt als Zivilist in Frankfurt, sind die meisten Deutschen sehr pragmatisch und vernünftig. Natürlich gibt es Extreme, wie in jedem Land, aber die Mehrheit handelt mit gesundem Menschenverstand. Das zeigte sich während der Pandemie und auch beim schnellen Ausstieg aus der Abhängigkeit vom russischen Gas. Viele Deutsche fühlen sich betrogen durch Russlands Angriffe auf Georgien und die Ukraine und durch Putins Drohgebärden gegenüber anderen Ländern in der Region. Es gibt zudem die Erkenntnis, wenn die Ukraine fällt, kommen Millionen weitere Geflüchtete nach Polen, Deutschland und in andere Teile Europas. Das wäre eine enorme Belastung, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Und obwohl viele meiner deutschen Freunde das Wort Führungsrolle nicht gern hören, gibt es doch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Deutschland zumindest mit gutem Beispiel vorangehen muss. Bei Einsatzbereitschaft, Verteidigungsindustrie, Unterstützung für die Ukraine. Wenn nicht Deutschland, wer dann?
Who else, if Germany doesn't lead by example in terms of readiness and in defense industry and helping Ukraine, I mean, who else is going to do that?
You've always stressed the importance. Sie betonen immer wieder, wie wichtig klare Signale an Moskau sind. Welche Botschaften senden Deutschland und die anderen NATO-Partner derzeit an Wladimir Putin?
I think actually Germany and France. And Finland, Poland, Denmark.
Tatsächlich sind Länder wie Deutschland, Frankreich, Finnland, Polen und Dänemark derzeit deutlicher in ihrer Haltung als die USA. In den Vereinigten Staaten herrscht große Unsicherheit, was Trump betrifft. Welche merkwürdige Beziehung er zu Putin hat oder gern hätte. Aber auch die Biden-Regierung hat es versäumt, klarzumachen, dass es in unserem ureigenen Interesse ist, dass die Ukraine Russland stoppen kann. Dass Russland auf seine Grenzen zurückgeworfen wird. Das war ein Versäumnis. Bei Trump scheint jetzt alles nur um Deals zu gehen. Nicht um Werte wie Souveränität, internationale Rechtsordnung, freie Schifffahrt. In Europa hingegen ist das Bild klarer. Man weiß, wer der Aggressor ist. Und was zu tun ist, um die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen, von der wir alle profitieren.
Help enforce this international rules-based order, from which all of us have benefited.
Among decision makers, viele Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft glauben, dass Putin in den nächsten 2 Jahren versuchen könnte, die NATO-Verteidigung durch einen Angriff auf die baltischen Staaten zu testen. Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario?
Would you say that kind of scenario is?
Unfortunately, I think it's very real.
Leider halte ich das für sehr realistisch, vor allem dann, wenn die Ukraine scheitert. Oder der Kreml den Eindruck gewinnt, dass die USA nicht voll hinter der Ukraine stehen oder Europa nicht mit der notwendigen Dringlichkeit handelt. Dann könnte Russland zum Beispiel im Südosten Lettlands zuschlagen. Oder in Moldau, was wiederum Rumänien als NATO-Staat betrifft. Das Problem ist, Russland beobachtet genau, wie zögerlich wir auf seine illegalen und aggressiven Handlungen reagieren. Etwa auf Sabotageakte in der Ostsee, die Zerstörung von Unterseekabeln. Luftraumverletzungen, illegale Öltanker, Desinformationskampagnen, Attentate. Solange das alles unterhalb der Schwelle von Artikel 5 bleibt, also kein offener Angriff auf NATO-Gebiet, tun wir uns schwer mit der Reaktion. Diese Zögerlichkeit ermutigt Russland. Die Russen, sie führen längst Krieg gegen uns, auch wenn wir das nicht so sehen. Aber genau so denkt Moskau und wir müssen Wege finden, das zu stoppen und weitere Eskalationen zu verhindern.
We've got to figure out how to stop that and deter them from going that next step.
So what would be the Was wäre also aus Ihrer Sicht derzeit die wichtigste Priorität für europäische Verteidigungsverantwortliche right now?
Number one, level of readiness.
Ganz klar, Einsatzbereitschaft. Haben Sie genug Personal? Funktioniert die vorhandene Ausrüstung? Sind Soldatinnen und Soldaten ausgebildet und in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen? Es wird viel über Prozentsätze gesprochen. 2%, 3,5%. Und das ist wichtig. Aber entscheidend ist nicht das neue Gerät, sondern die Fähigkeit der Menschen, in Uniform ihren Auftrag zu erfüllen. Also Einsatzbereitschaft zuerst und dann würde ich auf die Besonderheiten der Luft- und Raketenabwehr eingehen.
That's most important. So readiness. And then I'd get into the specifics of air and missile defense.
Well, General Hodges, thank you so much.
General Hodges, vielen Dank für Ihre Einordnung dieses komplexen Themas. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Diese sicherheitspolitischen Fragen werden uns sicherlich noch lange beschäftigen.
Talking about for a very long time. Thank you so much.
Thank you for the privilege.
Ben Hodges und ich haben noch weiter gesprochen darüber, warum er der Bundeswehr dazu rät, gezielt Frauen zu rekrutieren. Außerdem ging es bei unserem Talk darum, wie die US-Streitkräfte reagieren könnten, sollte Russland das Baltikum attackieren und parallel China einen Angriff auf Taiwan starten. Unser ganzes Gespräch können Sie ab sofort auf thepioneer.de als Verschriftlichung lesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da bleibt es spannend für die Lieblingsaktie von Warren Buffett, für Coca-Cola. Anne Schwedt in New York weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, bei Coca-Cola lief es im zweiten Quartal besser als erwartet. Der Gewinn je Aktie lag über den Prognosen und stieg im Vergleich zum Vorjahr um stolze 58%. Auch der Umsatz legte zu mit einem Plus von rund 1%. Bereinigt um Einmaleffekte und Wechselkursbewegungen wuchs der organische Umsatz sogar um 5%. Positiv fiel vor allem die Entwicklung im Raum Europa, Nahost und Afrika auf. Hier stiegen die Absatzmengen um 3%, während sie global insgesamt um 1% zurückgingen. Vor allem in Nord- und Lateinamerika und Asien verzeichnete Coca-Cola sinkende Verkaufszahlen, was unter anderem mit geopolitischen Unsicherheiten und veränderten Konsumverhalten zu tun hat. Von der Konzernführung hieß es, dass sich zentrale Märkte wie die USA und Europa nach einem schwachen Jahresauftakt aber erholt haben. Besonders einkommensschwächere Haushalte blieben jedoch preissensibel. Ein Highlight für Fans ist aber, im Herbst bringt Coca-Cola in den USA eine neue Variante der klassischen Cola, aber mit Rohrzucker auf den Markt. Und für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen beim Gewinn nun auch das obere Ende seiner bisherigen Prognose und bestätigt ein organisches Umsatzwachstum von bis zu 6%. Also unterm Strich würde ich sagen, solide Zahlen. Die Anleger waren allerdings nicht ganz so happy. Die Coca-Cola-Aktie fiel um 0,6%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Schüsseligkeit manchmal nicht nur hinderlich ist, sondern einen zum Multimillionär machen kann. Das gilt zumindest für den Amerikaner Paul Corcoran aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Er hat mit einem kleinen Irrtum gleich doppelt abkassiert, denn er hatte ein Lotterieticket gekauft und ausgefüllt, das nicht nur für eine, sondern für mehrere Ziehungen gültig war. Dachte aber, er hätte die letzte Ziehung bereits verpasst. Also hat er sich kurzerhand noch ein neues Los gekauft, wieder mit derselben Zahlenkombination 5, 9, 25, 28, 69, seine Glückszahlen. Glückszahlen mögen manche als Aberglauben bezeichnen, aber diese Zahlen hatten es in sich. Man könnte sagen, Paul hatte mehr Glück als Verstand, denn die Ziehung war noch nicht vorbei. Es waren nicht nur beide Scheine gültig, sondern sie waren auch beide ein absoluter Glückstreffer. Mit jedem von ihnen hat Paul je 1 Million Dollar gewonnen und wurde so zum zweifachen Millionär. Wer sich also in letzter Zeit mal wieder über einen kleinen Flüchtigkeitsfehler geärgert hat, der sollte nachsichtiger mit sich sein. Manche Fehler machen sogar reich.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Berliner jedes Jahr mehr als 2,5 Tage mit einer Tätigkeit verbringen, die wirklich niemandem Spaß macht. Denn wer in der Hauptstadt mit dem Auto unterwegs ist, sucht über das Jahr verteilt durchschnittlich 62 Stunden lang einen Parkplatz. Das fand der Verkehrsanalyseanbieter INREX heraus. 62 Stunden Kurven und Wenden im Stadtverkehr, das sind fast 8 Nächte mit 8 Stunden Schlaf, 31 Mal essen gehen mit Freunden oder 41 anderthalbstündige Yoga-Sessions, also sehr viel Zeit, die man mit schöneren Dingen füllen könnte. Zumindest ich denke mir das oft, denn bei mir persönlich sind 62 Stunden Parkplatzsuche gefühlt
noch ganz niedrig angesetzt. Noch länger sucht man übrigens nur in Essen und Frankfurt am Main. Da bleibt uns leidgeprüften Autofahrern in Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen also nur die Hoffnung, dass bald endlich der Raketenrucksack erfunden wird. Bis das Realität wird, suchen wir weiter und sind dabei nicht allein.
Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hubkonzert wie von tausend Trompeten. Ich will zu dir, nun steh ich hier so'n Scheiß.
Ich wünsche Ihnen einen geduldigen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh hören wir uns hier wieder. Same time, same place.